Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien Hospital in Friseute.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzblut und Heilkunst, dem Podcast aus dem St. Marien Hospital in Friseute. Heute hören Sie den zweiten Teil unserer Doppelfolge über das Alter und dieses Mal geht es um die Menschen, die oft im Hintergrund stehen, aber eine enorme Verantwortung tragen. Es geht um die Angehörigen. Wir sprechen darüber, wie gut man begleitet, ohne sich selbst zu verlieren. Darüber, warum Pflege in der Familie so belastend sein kann und darüber, welche Unterstützung es gibt und welche wir als Region auch noch brauchen. Auch heute haben wir wieder dasselbe starke Team wie in Teil 1. Dieselben Menschen, die beruflich und persönlich wissen, was Angehörige leisten. Bernd Wessels, Geschäftsführer des St. Marien Hospitals und des St. Marien Stifts. Er bringt die strategische Sicht mit. Denn wie kann ein Krankenhaus Angehörige entlasten? Welche Strukturen braucht eine Region, die älter wird, auch wenn sie statistisch gesehen eigentlich noch relativ jung ist? Doris Meyer, Leiterin der Sozialstation. Sie kennt die Familien, die an ihre Grenzen kommen. Sie weiß, wie viel Unterstützung möglich ist und wie viel Kraft Angehörige brauchen. Jule Voss und Laura Roskamp von Therapie Voss aus Friseute sind hier. Sie sehen täglich, wie es gelingen kann, Angehörige zu motivieren, zu begleiten und auch aufzufangen und wie wichtig es ist, dass sie selbst nicht ausbrennen. Jürgen Preuth, Angehöriger. Er bringt die persönliche Seite mit, die Verantwortung, die Erschöpfung, die Zweifel, aber auch die Dankbarkeit für Unterstützung, die trägt. Und Heiner Stix, Journalist aus Friseute, hat mit vielen Menschen gesprochen, die Angehörige pflegen. Er kennt ihre Sorgen, ihre Überforderung, ihre Dankbarkeit und er bringt uns wieder die Perspektive der Region mit. Heiner, du hast dir Zahlen angesehen, uns in der letzten Folge, die sie auch schon präsentiert. Friseute gehört demnach ja zu den jüngsten Städten Deutschlands und trotzdem sind Angehörige oft überlastet. Wie erklärst du dir diesen Widerspruch?
Ich glaube, der ist einfach im Wandel der Gesellschaft begründet. Wir hatten früher oftmals 3-Generationen-Haushalte, Großeltern, Eltern, Kinder sind dort aufgewachsen, groß geworden. Ein Teil der Familie, also nur einer hat gearbeitet, der Vater, die Mutter war zu Hause, hat sich um Kinder und eben auch Eltern gekümmert. Das gibt es heute in der Form einfach nicht mehr. Die jungen Menschen gehen weg immer öfter, gehen zum Studium in andere Städte, finden dort Lebenspartner, kommen nicht mehr zurück. Beide Teile des Haushaltes arbeiten. Die Eltern, die man pflegen muss, werden immer älter, während man selber ja eben auch immer älter wird. Das bringt es aber halt auch mit sich, dass die Aufgabe immer schwerer zu lösen ist, weil die mittlere Generation sind beide nicht zu Hause, arbeiten beide. Und dann ist man selber in der Rente, hat vielleicht auch andere Vorstellungen davon, was man in der Rente macht, hat aber jetzt Eltern, die auch immer älter werden, hilfsbedürftig sind. Und da hilft es uns dann auch nicht, dass die Stadt Friseute eine sehr junge Stadt ist. Wir gehören tatsächlich zum jüngsten Prozent in Deutschland. Von den 11.000 Städten und Gemeinden sind nur rund 120 im Durchschnittsalter jünger als Friseute. Das hilft uns aber ja nicht, weil es ist ja immer eine individuelle Situation, vor der wir stehen. Und da ist die ganze Frage nach dem Durchschnittsalter der Stadt obsolet.
Bei Kindern empfinden wir Hilfsbedürftigkeit ja als etwas völlig Normales. Bei alten Menschen häufig nicht im gleichen Maße. Wie stark prägt dieser Vergleich eigentlich die Belastung?
Wenn ein Kind etwas nicht kann, dann wissen wir, es lernt dazu. Wenn ein Kind etwas nicht versteht, erklären wir es ihm. Ein alter Mensch lernt nicht dazu, er verlernt, er vergisst. Und wir fühlen uns auf einmal wieder in einer Situation, wo wir jemanden erziehen müssen, erklären müssen, alltägliche Sachen beibringen. Und das geht mir zumindest so, das bist du nicht gewohnt, weil das ist dein Vater, deine Mutter, Schwiegereltern. Das sind erwachsene Menschen, die können das eigentlich. Und auf einmal stellst du fest, die können das nicht mehr. Dann kommt natürlich auch der Gedanke, um Gottes Willen, irgendwann bin ich auch so. Dann kann ich das auch nicht mehr. Und das sorgt für Unsicherheit, auch für Ungeduld, stelle ich fest.
Ja, das merke ich jeden Tag. Wie Herr Stix auch schon sagte, meine Eltern, die können teilweise den eigenen Haushalt nicht mehr so richtig nachkommen. Wenn man den halt dann auch irgendwas fragt, dann ist dann wieder halt Vergesslichkeit da. Und mein Vater sagt immer, ja, ich bin noch mal voll fit. Ja? Die sind halt auch nicht mehr realitätsnah, ja, weil die es anscheinend nicht selber wahrhaben wollen oder sie können das halt vom Geistigen her nicht mehr verstehen. Ja.
Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie wirklich merkten oder es Ihnen auch bewusst wurde, Menschenskind, das ist nicht mehr nur einfach so, dass man sagen könnte, naja, Papa, wir schon ein bisschen tüdelig, ne? Sondern dass man merkt, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung.
Ja, meine Eltern sind jetzt 88, mit 75 ist das so langsam angefangen. Und dann hatten wir uns halt auch um Ärzte gekümmert, auch Neurologen. Und die haben dann halt auch so Übungen gemacht. Und mein Vater ist da halt auch etwas schwer zu handeln. Er sagt immer, was sind das für Tüten? Also wenn ich das Wort Tüten höre, dann hätten wir schon eine riesen Tütenfabrik gehabt. Ne? Es nervt auch, weil man das ja nicht so gewohnt ist. Ne? Man will ja eigentlich immer weiterkommen und man geht davon aus, das waren meine Eltern, die haben mich erzogen. Die haben alles gut gemeint und jetzt muss man die plötzlich noch wieder erziehen. Das ist echt eine große Herausforderung und stößt definitiv an Grenzen.
Heiner sagte ja gerade schon, bei Kindern ist eben der Unterschied ganz klar, wenn die es noch nicht können, dann lernen die es und merken es sich. Wenn Eltern alt werden oder an einer Demenz erkrankt sind und darunter leiden, dann ist es häufig so, dass man wahrscheinlich als Angehöriger sich sagt, oh, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich habe es jetzt 12-mal gesagt, aber eigentlich bringt es auch nichts.
Das ist die Wahrheit, ja.
Wenn Sie so etwas erleben als Ergotherapeutin, Frau Hauskamp, wie gehen Sie denn mit an demenzerkrankten Patienten um in der Geriatrie?
Wir versuchen schon, den Patienten so zu nehmen, wie er ist und versuchen auch, das Beste daraus zu machen. Wir versuchen, ganz normal mit ihnen zu sprechen, nicht wie man es kennt vielleicht, dass man sagt, man spricht vereinfachter, versucht natürlich mit dem Hirnleistungstraining dann vielleicht auch ein bisschen zu unterstützen.
Können Sie eigentlich auch Angehörigen Tipps geben, die möglicherweise kurz davor sind, die Geduld zu verlieren?
Ja, können wir. Die Angehörigenarbeit ist tatsächlich ein großer Teil in der Ergotherapie, um Angehörigen wie Herrn Preuth Unterstützung zu geben.
Wie sieht das denn aus?
Ich hole den Angehörigen tatsächlich ein bisschen raus. Ich gebe dem die Zeit zum Verschnaufen, sage dem Angehörigen, dass ich mit dem Patienten zusammen trotzdem arbeiten werde, auch wenn es länger dauert, und hole mir im Nachhinein dann nochmal ein kleines Feedback vom Angehörigen, wo die Schwerpunkte sind, dass man an diesen Schwerpunkten halt auch ansetzen kann.
Dosmeier, Sie kennen so viele Menschen. Im Laufe Ihres langen Berufslebens haben Sie diese wahrscheinlich auch kennengelernt, die an einer Demenz erkrankt sind. Wenn Angehörige ungeduldig werden oder einfach nicht mehr können, weil so eine Überlastung auch eingetreten ist, was kann man tun, um diesen Angehörigen dann in dem Moment auch ein wenig Hilfe zukommen zu lassen?
Wenn ich dann in die Haushalte komme oder die Patienten und Angehörigen kommen zu mir ins Büro, erfordert das erstmal ganz viel Empathie und Sensibilität, weil einfach ganz viele Strukturen ja durch diese Jahre und Jahrzehnte auch gewachsen sind. Entlastungsangebote sind ja da, wie Tagespflege, wie Kurzzeitpflege, wie auch Betreuung zu Hause. Es ist dann halt wichtig, wie kann der Patient oder die Angehörigen das auch annehmen und wie können die sich damit den Alltag besser gestalten.
Mhm. Frau Hauskamp, meinen Sie eigentlich, dass ein strukturierter Tagesablauf, auch mit vielleicht Ritualen, auch für demenzerkrankte Patienten ganz, ganz wichtig ist, dass die Angehörige diesen mitleben? Oder ist es auch egal, weil die haben sowieso kein Zeitgefühl mehr?
Ich finde schon, dass ein strukturierter Alltag für einen Demenzerkrankten Sicherheit gibt und dass es für die auch ganz, ganz wichtig ist. Es ist ähnlich wie dann bei einem autistischen Menschen, der diese Struktur auch benötigt, um Sicherheit zu haben.
Und das kann ganz unterschiedlich sein, nicht?
Auf jeden Fall.
Das kann die Ergotherapie sein, das kann das Mittagessen sein, der Pflegedienst bis hin zu Rote Rosen um 14.10 Uhr.
Genau so ist es.
Ben Wessels, wie erlebst du denn eigentlich die Belastung der Angehörigen im Krankenhausalltag?
Also ich gehe ja auch häufiger hier über den Campus, sehe dann ja auch sowohl unsere alten Menschen, ich sag mal, sitzen vor dem Elisabethhaus, aber betrachte auch und bewundere auch die vielen Besucher, die hier noch regelmäßig ins Krankenhaus kommen. Wir haben vorhin von Regionalität gesprochen, von Lokalität gesprochen, das Bedürfnis, dass man auch Besuch bekommt im Krankenhaus. Und das betrachte ich schon und bewundere das. Aber ich kenne es auch so, wenn ein Nachbar im Krankenhaus ist oder wenn eigene Angehörige im Krankenhaus sind, dass man sie besucht, egal wie weit der Weg ist. Das ist dann mal eine weitere Tour, die man fährt. Dieses soziale Miteinander, das ist von großer, großer Bedeutung. Das gibt es nicht mehr so häufig. Das gab es früher auch noch in den Pfarrgemeinden. Das habe ich dann gesehen in der Gemeinde aus Bolling, Saterland. Die hatten eine eigene Gemeindeschwester gehabt, eine Ordensschwester, die Besuchsdienst gemacht hat. Die kam als Seelsorgerin ins Haus. Früher war es auch so, dass die Seelsorger die Pfarrer selber in die Krankenhäuser gefahren sind, ihre, ich sage mal, Gemeindeschäfchen besucht haben. Das ist leider nicht mehr möglich in der heutigen Zeit, aber ich war auch vor etlichen Jahren selbst Pfarrgemeinderatsvorsitzender in meiner Kirchengemeinde und da gab es Besuchsdienste, wo dann halt aus der Gemeinde heraus die älteren kranken Menschen in den Altenheimen, in den Krankenhäusern besucht worden sind. Das ist heute nicht mehr so möglich, weil halt etwas dagegen spricht. Ich bin ja auch als Arbeitgeber sehr dankbar, wenn möglichst viele Fachkräfte bei der Arbeit sind und nicht ausfallen, weil sie halt nur besuchen oder nur pflegen. Das ist ein riesiger Spagat, den ich erlebe. Von daher bewundere ich, wenn Menschen das so vielfältig hinbekommen, dass sie wirklich alles unter einen Hut bekommen.
Aber wie kann denn ein Krankenhaus wie das St. Marienhospital hier bei uns in Friseute helfen, bevor Angehörige an ihre Grenzen kommen?
Man muss da auch einmal den Aufnahmeprozess sehen. Wenn, wie gesagt, jemand stationär aufgenommen wird, gibt es ja die Sozialberatung hier, man nennt auch Entlassmanagement allgemein formuliert. Und die Sozialberatung nimmt sich ja jedes Patienten an und plant ja schon mit der Aufnahme die Entlassung. Vor diesem Hintergrund werden ja auch Angehörige einbezogen, wenn sie zur Verfügung stehen, wenn sie überhaupt ihren Angehörigen besuchen können. Das alles wird ja geplant und von daher ist das eigentlich alles aus einem Guss. Was ich da halt bemängele, ist, dass eigentlich auch die Krankenkasse als solche diese Aufgabe mittragen muss, aber zu einer reinen Online-Bude geworden ist, keine lokale Versorgung mehr hat und diese Aufgabe nicht wahrnimmt. Ich war ja mal bis vor 20 Jahren selbst Vertriebsleiter bei einer Krankenkasse. Da war es noch persönlich, heute ist es nur noch digital.
Ich möchte einfach nochmal unterstützen, Herr Wessels sagte gerade, dass der Sozialdienst dann bei Aufnahme schon die Entlassung plant und ich finde, das spricht auch für die Stärke der St. Marien Stiftung, dass wir einfach auch kurze Wege haben der Kommunikation, dass wir von der Sozialstation angerufen werden, die Tagespflege schon eingebunden werden, eventuell das St. Elisabeth Haus. Das spricht auch einfach für uns, dass diese kurzen Wege der Kommunikation auch da sind.
Das kann ich jetzt aus persönlicher Warte nur bestätigen. Meine Mutter wohnt ganz weit weg, war im Krankenhaus, großes Krankenhaus, sehr großes Krankenhaus. Zwei Tage vor der Entlassung kam sie mir fast verzweifelt vor, weil sie nicht wusste, wie geht's jetzt weiter, was ist und sowas. Und dann habe ich so ganz naiv gesagt, ja, ihr werdet doch sowas wie eben hier in Friseute auch haben, dann muss es doch auch irgendjemanden geben. Und dann kam sie überhaupt erst auf die Idee, sich mal schlau zu machen, hat sie gefragt und dann kam tatsächlich jemand, hat ihr geholfen. Aber das ist ganz offensichtlich nicht so präsent wie hier.
Das ist eine gesetzliche Vorgabe, die wir erfüllen müssen. Die hätte auch dieses große Krankenhaus erfüllen müssen. Aber jetzt kommt wieder das kleine Krankenhaus, das große Krankenhaus. Die reinen Funktionskrankenhäuser, die haben nur die Funktion, ich sag mal, in ihren Genen drin und vergessen häufig dieses soziale Umfeld. Und das ist die Stärke des St. Marienhospitals, des St. Marienstifts, dass wir eine Familie sind und auch in der Region, für die Region nah am Menschen sind. Dass es für uns eine wesentliche Aufgabe ist, die Sozialberatung, wie auch Doris vorhin sagte, mit der Verbindung in die anderen Bereiche, in die Gruppe hinein, in die Altenpflege hinein, dass wir das organisieren, das ist uns wichtig.
Frau Voss, wir haben das Thema ja, dass viele Angehörige sich auch häufig überfordert fühlen, dann mit der Situation, die nun plötzlich sich ergibt, dass ein Angehöriger nun ein Pflegefall wurde und sie selbst sind nun gefordert, viele Menschen. Wenn Sie mal diesen Tisch hier sich anschauen, diese Runde, da sind ja nun einige, die zu den Babyboomern zählen, also in den 60ern geboren wurden und die nun selbst in einem Alter sind, wo die Rente naht irgendwann. Und plötzlich sehen sie aber genau diese Menschen, die in diesem Alter sind, bei sich als Angehörige, deren Eltern wiederum zum Pflegefall wurden. Das heißt, also man selbst ist denn schon als Angehöriger in der Situation, dass man eigentlich schon sagt, also so richtig jung und fit sind wir auch nicht. Wir haben auch unsere Zimperlein und unsere Wehwehchen und eigentlich haben wir jetzt für unser Alter etwas ganz anderes geplant. Werden Sie häufig mit diesen Lebenssituationen konfrontiert, dass Menschen Ihnen erstmal sagen, wissen Sie eigentlich, wie das bei uns zu Hause aussieht?
das erleben wir oft, dass auch die Angehörigen selbst gar nicht mehr in der Lage sind, Patienten zum Beispiel bei der Praxis vorbeizubringen, damit die ihre Therapie wahrnehmen können. Und da helfen wir dann natürlich auch. Man braucht dann viel Einfühlungsvermögen und dann unterstützen wir auch. Es gibt Taxiunternehmen, die zum Beispiel dann die Patienten bringen. Aber natürlich merken wir das, dass einige Angehörige nicht mehr in der Lage sind, sich so um ihre zum Beispiel Eltern zu kümmern, wie sie es eigentlich gerne täten.
Wie wichtig ist bei Ihnen eigentlich in Ihrer Einrichtung das Thema Kommunikation? Also dass man sagt, wir müssen mit den Menschen wirklich ständig im Gespräch bleiben, in Kontakt bleiben, denen auch erklären, was wir jetzt machen, mit welchem Ziel und wie es weitergehen kann.
Es ist ganz wichtig, weil es ist ja nicht getan, wenn die Patienten jetzt zu uns kommen und ihre Therapie kriegen mit den 30, 45 Minuten, sondern es muss zu Hause weitergehen. Es muss auch zu Hause weiter daran gearbeitet werden. Und das geht manchmal einfach nur mit Hilfe von Angehörigen. Und somit müssen die auch mit ins Boot geholt werden. Die müssen wissen, wo die Schwerpunkte sind, wo man dran arbeiten muss, was helfen kann. Da müssen wir die einfach komplett mit ins Boot holen.
Wie häufig diskutieren Sie dann in einer solchen Situation mit den Angehörigen, die sich jetzt in einer ganz neuen Lebensphase befinden, auf einen Schlag? Nämlich, dass Sie jetzt Mutter oder Vater mitpflegen müssen.
Es gibt natürlich Sachen von bis. Also manche Angehörige sind total drin und wollen nur das Beste und fragen auch nach die ganze Zeit, was können wir noch besser machen. Und es gibt natürlich auch welche, wo so die Haltung ist, wir bringen ihn ja extra hier hin und das muss ja wohl reichen. Jetzt müssen wir auch noch zu Hause was tun. Es ist einfach so, es muss auch zu Hause noch was getan werden.
Herr Preuth, gab es Situationen, in denen Sie sich überfordert fühlten?
Ja, wenn man selber Termine hat und man will weg und dann sagen meine Eltern, wo willst du hin, kannst du nicht hier bleiben? Dann muss ich mich entscheiden, dann gehe ich weg, ne? Vater, Mutter sind ja noch zusammen. Die halten sich oft in der Stube auf, Heizung auf 5, dann fühlen sie sich wohl. Ja, dann will man auch sein Leben leben. Und halt auch, wenn nachts Anrufe kommen, dann bin ich auch schon so weit, wo ich sage, ich gehe da auch nicht immer ran. Ne? Ich kenne das, dann ist der andere Morgen wieder genauso gut wie der vorherige Tag. Ja? Die haben anscheinend irgendwie Angstgefühle, meine Eltern. Und dann müssen die mit irgendeinem sprechen. Aber das kann man auch wirklich auch keinem zumuten, wenn plötzlich das Gespräch oder wenn das Telefonat da um 24 Uhr eingeht oder nachts um 1. Da muss man auch selber auch abgestumpft sein.
Sind Sie eigentlich der Einzige in Ihrer Familie?
Ich bin der Einzige. Mein Bruder ist, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, der ist 99 tödlich verunglückt. Somit kennen wir das Spiel mit dem Tod. Ja. Und vielleicht habe ich auch deswegen, kann ich da auch so etwas leichter drüber sprechen, wo ich sagen kann, so, hier ist jetzt Grenze, ich kann nicht für alles sorgen. Wir müssen das jetzt mal so machen, ihr müsst da jetzt auch mal durch, meine Eltern. Oder dann muss man halt sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man halt seine Eltern halt in eine Pflegeeinrichtung abgeben muss. Man schafft es wirklich nicht immer.
Ja, ich hatte noch eine Frage an das Therapiezentrum sozusagen. Wie gehen Sie denn mit den Patienten um, die sich Ihrem Angebot eigentlich verweigern? Sie sagen, ich habe jetzt keine Lust drauf, das zu trainieren, das zu machen. Ich kann das doch alles. Was können Sie Angehörigen empfehlen, die vor dieser Situation stehen? Und die Alten sagen, ich will jetzt nicht in diese Gruppe, ich will jetzt nicht spazieren gehen. Was weiß ich, ich brauche keine Fußpflege, ich kann das oder ich will das nicht. Was macht man dann?
Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Und zwar ist da im Mittelpunkt tatsächlich als allererstes dann die Angehörigenarbeit wieder, dass man mit diesen kommuniziert, dass man dann auch mit Ärzten kommuniziert. Wir können eine Verordnung, sage ich jetzt mal, nicht von jetzt auf gleich dann einfach abbrechen, sondern wir versuchen schon mit dem Patienten darüber zu sprechen und zu sagen, hör zu, es ist in dem Sinne ja nur zu einem positiven Effekt. Es ist einfach nur für was Gutes. Und natürlich gibt es Patienten, die vergessen das Ganze dann auch, wenn man das in der einen Woche besprochen hat. Und dann fängt man auch gerne nochmal von vorne an. Da ist dann halt dieser Geduldsfaden, der wieder länger da ist, wo man halt sehr, sehr, sehr viel erklären muss. Und dann muss man mit den Angehörigen gucken, wie verfährt man, wie macht man weiter. Möchten die Angehörigen, dass man weitermacht, dann erklärt man es auch gerne jede Woche nochmal.
Dorsmeier, wo erleben Sie eigentlich die größten emotionalen Belastungen bei Angehörigen?
Also die größten Belastungen und Herausforderungen stellen sich da, wenn wirklich eine Demenz sehr fortschreitend ist oder auch, dass man wirklich 24/7 irgendwie auf Abruf steht und selber als Angehöriger gar nicht mehr seine Ruhephasen hat oder mal in Ruhe irgendwo hingehen kann, dass immer dieses auf Abruf sein, ich glaube, das ist sehr belastend auch.
Sie hören wahrscheinlich oft, ohne Hilfe geht es einfach nicht. Was bedeutet denn das ganz konkret im Alltag?
Ja, ohne Hilfe geht es einfach nicht. Das fängt bei den kleinsten Sachen wie Essenzubereitung, wie morgens, dass jemand fertig gemacht wird, um überhaupt in die Tagespflege zu kommen. Also es fängt bei den ganz normalen Altersstrukturen schon an.
Mhm. Frau Voss, wo stoßen eigentlich Dienste, wie auch Ihr Therapiezentrum, an Grenzen, also zeitlich, personell und auch emotional?
Also wenn gerade ein Patient eine sehr emotionale Geschichte mitbringt, dann ist es auch schwierig, sich davon zu distanzieren. Das sage ich den Mitarbeitern immer wieder. Ihr müsst viel Empathie und Einfühlungsvermögen haben, aber man muss es auch schaffen, nach Hause zu gehen und nicht jedes Päckchen von den Patienten mitzunehmen. Ich denke, da ist manchmal eine große Grenze, wo man sich auch selbstbewusst sein muss. Ja, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, um dem Patienten zu helfen.
Gibt es so etwas wie ein Supervisionsangebot eigentlich für Ihre Mitarbeitenden?
Also wir haben immer regelmäßige Teams auf jeden Fall, wo sich dann alle untereinander auch besprechen können und wo wir dann auch ja solche Themen vor allen Dingen auch ansprechen. Wie gehe ich mit bestimmten Situationen und aber auch mit bestimmten Patienten um? Dann gibt es natürlich Fortbildungen in allen möglichen Richtungen.
Also wenn sich zum Beispiel jemand verweigert?
Genau, wenn sich ein Patient jetzt zum Beispiel verweigert.
Oder auch ein Angehöriger.
Oder ein Angehöriger, dann unterhält man sich auch darüber, was kann man machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann auch einen Therapeutenwechsel mal vorschlagen. Funktioniert es einfach nicht. Es stimmt die Chemie zwischen Patient und
Richtig,
Therapeut
man würde heute sagen,
nicht.
Es matcht nicht.
Es matcht nicht, genau. Der Vibe ist nicht da. Da kann man auch dann den Therapeuten wechseln. Die Möglichkeit hat man auch. Wenn die Angehörigen und die Therapeuten absolut nicht wollen, dann kann man auch eine Pause einlegen. Das geht auch.
Welche Unterstützungsangebote möchtest du hier im Haus weiter stärken?
Ich möchte neben den älteren Menschen auch die Menschen mit Behinderung noch mehr einbinden und dieses Miteinander, diesen sozialen Campus, den würde ich gerne hier weiterentwickeln. Da habe ich auch einen Antrag gestellt, in der Hoffnung, dass er dann irgendwann bewilligt wird. Und dann würde ich gerne ein sogenanntes inklusives Café bei uns hier errichten. Das kombinieren mit jung und mit alt und mit gesund und mit krank.
Haben wir denn hier noch Platz?
Man kann da bauen.
Noch Platz genug?
Jo. Die Skizze ist schon fertig und der Antrag ist schon gestellt. Und ich stehe da mit dem Landessozialamt in Kontakt. Und ich hoffe einfach mal, dass wir diese Förderung bekommen, die ich beantragt habe. Und dann könnten wir weiter planen und dann wäre das auch finanziert.
Wir haben ja nun gerade viel über die Belastungsgrenzen von Angehörigen gesprochen und über die Belastung an sich. Was möchtest du denn eigentlich Angehörigen sagen, die gerade an ihrer Belastungsgrenze stehen?
Einmal habe ich eine Hochachtung vor denen, die das zu Hause haben. Also wir hatten ja auch Schwiegereltern gehabt und wir haben die klassische ländliche Großfamilie gelebt. Für uns zu Hause, für meine Frau und für mich war es immer ganz klar, dass einer von uns dann halt auch kürzer tritt. Und das hätte euch sein können, wenn Schwiegereltern Pflege bedürfen. So wie wir es auch für unsere Kinder gemacht haben, wenn wir dann die berühmten Kindergarten- oder Schulveranstaltungen gehabt haben, wo auch einer zu Hause bleibt. Und dieses soziale Miteinander, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir auch, dass Menschen, ich sag mal, im Krankenhaus und auch in der stationären Altenpflege, in der Kurzzeitpflege Besuch bekommen. Nicht nur Besuch bekommen, wenn es dann schon zu spät ist, wenn schon der Todesfall eingetreten ist. Auch das erleben wir, das ist ganz dramatisch, wird immer nur stillschweigend gesagt, dass sobald dann der Papa, Mama oder Onkel, Tante verstorben sind, sind doch plötzlich die Erben am allerschnellsten da. Und das ist dramatisch und es ist leider Tatsache.
Wie kann man eigentlich Angehörige besser informieren, ohne sie zu überfordern?
Ja, wie gesagt, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Also wenn sie stationär liegen, dass wir den Sozialdienst haben und wenn sie dann halt zu Hause versorgt werden, dann haben wir das Team um die Sozialstation mit der Pflegeberatung. Und ich denke, da sind wir hier im Friseute schon sehr, sehr gut aufgestellt. auch, dass wir ein tolles Team haben mit noch Potenzialen, dass sie auch noch Pflegebedürftige aufnehmen können. Es gibt ja viele Sozialstationen, die sind an ihr Limit gekommen und können keine Patienten mehr aufnehmen. Und Doris Meyer und die Leitungsmannschaft haben das so hinbekommen, dass wir auch jederzeit noch weitere Patienten aufnehmen können. Da muss man großes Lob an die Leitung der Sozialstation aussprechen. Das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Wir erleben es ja auch, wenn ich jetzt an palliative Dienste denke, die ja auch zur Sozialstation gehören, dass wir jetzt sogar über die eigentlichen, ich sag mal, Zuständigkeitsgrenzen hinaus Patienten versorgen in Bösel oder vielleicht sogar in Gadl. Das ist eigentlich ein Territorium, was wir nicht betreten, in Anführungsstrichen, weil wir uns abgesprochen haben mit der Caritas. Aber die haben halt diese Möglichkeiten nicht. Wir haben sie und wir fahren auch jetzt seit neuestem über die Grenzen hinaus. Das tun wir auch Richtung westliches Land, dass wir auch nach Hilkenbruck fahren, Richtung Lorup oder Rastorf fahren, wo wir Tagespflegeangebote jetzt auch darstellen können. Über Gehlenberg, über, wie gesagt, das Altenpflegezentrum dort. Und wir konkurrieren nicht, sondern wir versuchen, weil wir halt die Kapazitäten haben, dort auch zu helfen.
Also ich finde, ganz wichtig ist bei pflegenden Angehörigen, dass die erstmal einen Weg finden oder Menschen finden, die zuhören, wo sich ein pflegender Angehöriger einfach auch mal aussprechen kann, die Last von der Seele sprechen kann, dass das einfach auch schwierig und ganz belastend ist. Ich denke, das ist schon mal der erste Schritt. Das finde ich erstmal primär wichtig, dass man diese pflegenden Angehörigen in den Fokus nimmt und sieht, was die jeden Tag leisten und dass vielleicht auch aus der Gesellschaft heraus das nochmal so kommuniziert wird, was macht die eigentlich für tolle Arbeit zu Hause.
Denn mal abgesehen jetzt von Hilfestellungen oder ich sag mal technischen Kniffen, die dann Angehörige mit lernen oder die sie dann versuchen weiterzugeben, es ist ja ein enormer Wechsel, den ich dort auch durchlebe. Denn auf einmal erlebe ich vielleicht meine Mutter, meinen Vater, vor dem ich großen Respekt hatte und immer aufgeschaut habe, als ein hilfsbedürftiges Häufchen Elend, wo ich auch eine Schamgrenze fallen lassen muss, wenn es um das Thema Waschen geht beispielsweise oder Pflege generell. Das muss doch auch erstmal vergegenwärtigt werden, oder?
Genau, da gibt es ja auch Grenzüberschreitungen und viele Dinge muss man auch aushalten können. Und ich finde, auch da muss man die Angehörigen wieder in den Fokus nehmen, dass dieses Aushalten können ja auch nicht einfach so passiert. Das passiert ja auch über mehrere Wochen, Monate hinweg. Ist einfach schwierig.
Es gibt ja in ganz vielen Bereichen Selbsthilfegruppen. Ohne das jetzt so über einen Kamm zu scheren. Aber gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Angehörigen, die in einer ähnlichen Situation sich befinden, auszutauschen?
Also ich weiß, dass es über die Gemeinde Caritas hier die Angebote familienentlassener Dienst gibt. Also der Ausbau diesbezüglich Selbsthilfegruppen wäre natürlich auch nochmal ein politisches Thema, was man nochmal angehen könnte. Ja, aber es gibt in Friseute die Möglichkeiten über die Gemeinde Caritas.
Frau Auskamp, warum ist es so wichtig, dass Angehörige diese Unterstützung nicht als Schwäche, sondern als Entlastung auch annehmen?
Ich denke, dass da ganz viel Empathie wieder gefragt ist. Wenn die Angehörigen natürlich das Ganze als Schwäche erst ansehen, dass man die da drin stärkt, dass das in dem Falle ja gar nicht unbedingt gegeben ist, sondern dass das wirklich eine Sicherheit geben soll.
Ich finde, als Angehöriger ist es auch schwierig, wenn man seinen Vater oder seinen Partner oder wen auch immer pflegt, in diese Schiene zu gehen, bevormunde ich ihn jetzt oder bevormunde ich ihn jetzt nicht. Ja, also das finde ich auch, ist auch ein Spagat. Und die Rollen verteilen sich auch anders. Wenn jemand vorher selbstbewusst im Leben stand, dann auf einmal einen Schlaganfall oder was auch immer hatte, dann ist er auch vielleicht nicht mehr der Vater für mich, sondern jemand anders für mich. Also die Rollen ändern sich massiv.
Weil sich auch die Persönlichkeit dieses Menschen verändert.
Ja, genau.
Eine Frage, die mich jetzt gerade schon umtrieb. Wir haben vorhin mal kurz Kinder und alte Menschen verglichen im Umgang miteinander. Nun gibt es ja Geburtsvorbereitungskurse. Es gibt, was weiß ich, für Kurse, wie ich mit Kindern umgehe. Gibt es eigentlich Altersvorbereitungskurse, dass man also sagt, ich merke, mein Vater, meine Mutter wird dement. Kann ich mich vorher schon an jemanden wenden und sagen, wie gehe ich mit dieser für mich neuen Entwicklung um? Auf was muss ich mich vorbereiten? Gibt es da was?
Also ich weiß, die Krankenkassen bieten ja sogenannte Pflegekurse auch an für pflegende Angehörige. Das ist aber dann ja so, dass das ja nicht im Vorfeld stattfindet, sondern erst dann, wenn es zur Pflegebedürftigkeit gekommen ist. Es gibt natürlich auch über die Gemeinde Caritas diese Selbsthilfegruppen. Das ist so das, was mir jetzt im Moment dazu einfällt.
Wir haben ja vorhin auch schon davon gesprochen und zwar nochmal das Thema Rituale. Es ist ganz wichtig, wenn ich einen Pflegeangehörigen habe. Jürgens hat es vorhin auch gesagt und wir haben es vorhin auch gehört. Und ich habe es von meinen Schwiegereltern erlebt, mit denen wir unter einem Dach gewohnt haben. Also da war nach wie vor 7 Uhr morgens aufstehen. Schwiegermutter hat Schwiegerpapa gepflegt, aber wenn es dann, was Doris vorhin noch sagte, doch zur Dusche ging und so weiter, dann kamen schon die Fachkräfte. Und das muss man auch ganz konsequent trennen, dass man sagt, ich versorge ihn sozial, was ich machen kann. Ich kann auch noch vielleicht noch ein paar Tabletten geben, aber ich muss bestimmte, ich sag mal, Leistungen doch den Profis überlassen, die dort auch ja, anders zupacken oder anders das handhaben.
Welche Strukturen brauchen wir bei uns in der Region, damit Angehörige nicht ausbrennen?
Ich glaube, das sind diese sozialen Strukturen. Das ist, ich sag mal, ganz bewusst dieser Campus an sozialem Miteinander. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir sowas Ähnliches planen, in der Hoffnung, dass wir es auch kriegen. Und ich entsinne mich an den Besuch von Minister Filippi, wo er auch sagte, die Chance des St. Marien Stifts, des St. Marien Hospitals liegt darin, dass wir hier vor Ort alles anbieten, dass wir ein Miteinander haben, dass wir die Strukturen Medizin und Pflege unter einem Dach haben.
Wie schaffen wir es denn, dass niemand das Gefühl hat, mit dieser Aufgabe allein zu sein, wenn er denn plötzlich sich in der Situation wiederfindet, jemanden pflegen zu müssen?
Indem ich halt Gesprächskanäle habe und eröffne oder auch Treffen eröffne. Und das ist ja die Idee, die wir halt haben, dieses Inklusionscafé, dass ich Möglichkeiten schaffe, wo ich nicht nur, ich sag mal, meine Tasse Kaffee, mein Stück Kuchen, vielleicht einsam oder zu zweit in einem, nichts gegen die Qualität, Bäckerkaffee zu mir zu nehmen und zu genießen, sondern halt, dass ich in einem größeren Raum teilhaben kann. Wir erleben es ja aber auch in der Cafeteria des Krankenhauses. Da haben wir auch herzlich beobachtet, dass immer mehr, dass auch alte Menschen bei uns mittags zu essen kommen, die eigentlich ja schon regelmäßig kommen und die sich auch dieses Mittagessen dann halt gönnen. Die wollen kein Essen auf Räder haben, sondern die wollen etwas erleben. Die wollen auch etwas sehen und hören und spüren.
Herzlichen Dank. Ich möchte mich bedanken bei Bernd Wessels, bei Doris Meyer, bei Jule Voss und Laura Roskamp, bei Jürgen Preut und bei Heiner Stix. Danke für Ihre Offenheit, Ihre Erfahrungen und Ihre Zeit. Ich danke natürlich auch Ihnen, die Sie wieder zugehört haben. Vielleicht begleiten Sie selbst jemanden, vielleicht stehen Sie kurz davor. Vielleicht möchten Sie einfach nur verstehen, was Angehörige brauchen. Egal aus welchem Grund Sie heute dabei sind, es ist gut, dass Sie da sind. Darüber freuen wir uns sehr. Am besten, so noch nicht geschehen, abonnieren Sie gleich diesen Podcast. Ein Buttondruck, damit keinerlei Kosten verbunden ist und Sie verpassen keine neue Herzblut- und Heilkunstfolge mehr. Mein Name ist Lars Kors, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit und tschüss.